Ja, in dem Herrn ist ein Ausdruck im Neuen Testament, der in den Briefen der Apostel am meisten verwendet wird. Als eine geistliche Erfahrung ist das schon eine sehr tiefe Wahrheit, wenn man die entschlüsselt, so wie in diesem Lied. In dem Herrn bedeutet was ganz Bestimmtes. Wir sind im Jesaja-Buch, Kapitel 62. Und so wie die Kapitel jetzt am Schluss des Buches uns mitnehmen in die Vollendung für das Gottesreich, für das Volk Israel, für das zukünftige Königreich, so ist das auch heute hier eine nicht so in vielen Details beschriebene Heilserfahrung der Zukunft, aber mehr der Weg dahin. Der Gott, der nicht ruht und sich für sein Volk einsetzt. So können wir vielleicht diesen ganzen Abschnitt beschreiben. Werden das doch so in einzelnen Blöcken lesen. Jetzt einmal den Text von Vers 1 bis 5 zusammenlesen und dann wollen wir darüber nachsinnen. Um Zions Willen will ich nicht schweigen. Und um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, denn den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen, und zu deinem Land wird man nicht mehr Öde sagen, sondern man wird dich nennen, mein Gefallen an ihr und dein Land Verheiratete. Denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein. Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Der Gott, der nicht ruht, bis das Volk wiederhergestellt wird, bis die Gerechtigkeit sichtbar wird und so die Verheißung, die er gegeben hat, den Beschluss, den Gott gefasst hat, dass er sichtbar wird und sich verwirklicht. Es ist für uns Menschen des Neuen Testaments schon sehr, denke ich, wichtig und auch leichter zugänglich. Denn das sind ja die Gedanken, die wir kennen. Dass auch hier wieder nicht der Mensch der ist, der die Gerechtigkeit wiederherstellt und alles richtig macht, sondern es ist Gott, der das bewirkt, der das vollbringt. Und wir haben hier zwei wiederhergestellte Ehebündnisse. Einmal ist das Volk Israel wird mit seinem Land wieder verheiratet sein. Lass uns das als Bild verstehen. Aber das ist ein Bündnis, das Volk wird wieder so eng zum Land gehören, wie ein Ehebund, das hergibt, dass Mann und Frau miteinander verbunden sind. Das sagt uns hier Vers 5. Und Gott wird wieder verbunden sein mit seinem Volk, wie das in einem Ehebund geschieht. So werden deine Söhne dich heiraten, das heißt, das Land heiraten. Und wie ein Bräutigam sich über die Braut freut, so wird Gott sich an dir, am Volk, erfreuen und auch wieder in diesen Ehebund eingehen. Und die Verse davor, die führen uns ja da hinein. Das sagen die Namen schon, die hier erwähnt werden. Es wird über Zion gesprochen, Jerusalem. Sind Namen, die kann man austauschen miteinander. Und dann kommt da noch ein Name, der noch nicht bekannt ist, aber der aus dem Munde Gottes kommen wird. Für das Volk, für die Stadt, meine Lust, meine Frau, Verheiratete, Vermählte, alles Ehrentitel, die darüber sprechen, dass die Schmacht zu Ende ist, dass das Verlassensein, Verstoßensein, alleingelassen zu werden, diese Zeit zu Ende geht. Weil jeder, der in der Reife des Lebens steht, weiß, dass das schmerzliche Trennungen sind, dass das schmerzliche Erfahrungen sind. Und wenn das wiederhergestellt wird, dann ist Segen da, dann ist Gerechtigkeit, Heil, Glanz, Herrlichkeit, auch wieder dieser Schmuck. Eine Krone wirst du sein, ein Diadem in der Hand deines Gottes. Und der Grund ist wegen Jerusalem. Das ist die Ehre Gottes. Er tut das, um seine Ehre wiederherzustellen. Sichtbar wird es sein für alle Heiden, sagt uns Vers 2. Und dass Gott wieder Lust haben wird an seinem Volk, an dem Volk Israel. Wir haben in dem alttestamentlichen prophetischen Wort diese Stellen bei Jesaja, dann bei Hesekiel, Hosea, die sprechen alle drei von der entlassenen Frau, dass Gott sein Volk entlässt aus dem Bund, den er geschlossen hat, und nimmt dieses Bild der Ehe und sagt, ich entlasse dich jetzt als untreue Frau. Und dass er die Wiederherstellung Israel immer wieder mit dem Bild der Wiederannahme dieser Entlassene sichtbar macht. Und in dem, glaube ich, wird uns verständlich, wie viel Tragik da drin ist, wie viel Schmerz da drin ist, womit das alles in der Erfahrung Gottes mit seinem Volk, wie tief das geht. Er wird seine Frau wieder annehmen. Das hatten wir in Jesaja 50. So spricht der Herr, dass er sagt, als wahrscheinlich das Volk mit Fragen kommt, und Jesaja antwortet mit diesen Worten: Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie verstoßen habe? Oder welchen von meinen Gläubigen habe ich euch verkauft? Siehe, ihr seid um eure Sünden willen verkauft worden, und um eurer Übertretungen willen ist eure Mutter verstoßen worden. Es ist schmerzlich. Es ist mit viel Schmerz verbunden in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und deswegen auch in dieser menschlichen Sprache von der Wiederannahme, von der Wiederherstellung wird uns das menschlich verständlicher. Fürchte dich nicht, Jesaja 54, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden, denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen. Und an die Schmacht deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Herrscharen ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Im überwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Geschwister, das ist Jesus. Das ist das, was im Neuen Testament ja auch so anders ist. Dass es nicht mehr Entlassene gibt, dass die Gemeinde Jesu nicht entlassen wird und das Volk Israel wird wiederhergestellt, es wird wieder angenommen, aufgenommen. Hesekiel 16, aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn ich es dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott, der Herr. Was sollen wir Menschen auch noch tun, als sagen, ich bin beschämt in meinem Sein? Aber das macht doch Gottes Gnade nicht, vernichtet das doch nicht. Gottes Gnade wird ja dadurch nicht schwach und sagt, ja, dieser bleibt in seiner Schande und Beschämung, sondern Gottes Gnade kann ja das gerade gut machen, was wir nicht tun können. Die ganze Geschichte dieser Wiederaufnahme des Volkes Israel ist in den drei Kapiteln im Hosea, Prophet Hosea Kapitel 1 und 3, das sind drei Kapitel mit der Wiederaufnahme dieser Geschichte der Entlassung und der Wiederaufnahme, wo er dann sagt, in Vers 9, Kapitel 1, und er sprach, nenne ihn Lo-Ammi, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der Eure. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, unseren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Tage der Text ist mir jetzt abgeschnitten, da muss ich danach schlagen. So sind diese drei Kapitel so voll mit dem, und da, wo sie genannt wurden, du bist nicht mein Volk, werden sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Und somit ist dieser Hinweis in Vers 5 sehr gut verankert in den vielen Texten der alttestamentlichen Prophetie von dem wiederhergestellten Volk Israel. Und wie gesagt, er nennt hier zwei Bündnisse. Das Volk wird mit dem Land verbunden sein wie im Ehebund und der Herr mit seinem Volk wie in dem Ehebund, unzertrennlich aus die engste Verbindung, die es in der Schöpfung gibt, obwohl wir immer wieder sagen, Blut ist dicker wie Wasser. Aber habt ihr mal darüber nachgedacht, es heiraten ja nicht verwandte Menschen. Und die werden enger verbunden miteinander als die Blutsverwandtschaft. Das ist doch ein Wunder, dass sowas gibt. Und darüber sollen wir nicht aufhören zu staunen. Das auch schützen und schätzen, dass Gott auch hier dieses Bild nimmt von der Wiederherstellung seines Volkes aus dem Bund der Ehe. Wir sollen als Gotteskinder wissen, auch heute ruht Jesus nicht. Gott ist noch nicht zur Ruhe gekommen, auch nicht mit uns. Denn er ruht nicht, weil die Vollendung noch nicht da ist. Das gilt nicht nur für Israel, sondern auch für uns heute. So hat Jesus das mal gesagt: Mein Vater ist am Wirken. Als den Menschen das zu viel wurde, was er tat, und sein Wirken wurde für einige unbequem, dann hat Jesus das so gesagt: Mein Vater ist am Wirken und ich wirke auch. Und ich tue nur die Werke, die mein Vater mir sagt. Somit hat er die Verantwortung zum himmlischen Vater geleitet. Und hier sehen wir auch dieses Bekenntnis Gottes, dass er sagt: Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen. Und das ist nicht Jesaja, der sagt, ich werde nicht schweigen, sondern Gott sagt das hier, dass er nicht schweigen wird und dass er nicht ruhen wird, bis das geschieht, bis die Wiederherstellung kommt. Und das ist auch unsere christliche Hoffnung, dass wir wissen das aus der Geschichte. Es ist nicht die Frage der Macht, sondern die Frage der Zeit. Wenn die Zeit Gottes da ist, dann ist auch das, was geschehen soll, wird sich vollenden. Somit, glaube ich, können wir hier auch, weil das Land hier so deutlich angesprochen ist, und das ist ja oft in der Diskussion, auch in der christlichen Welt nicht eindeutig, stehen Christen dazu und sagen, Israel hat mit dem, dass die Gemeinde gekommen ist, keine Berechtigung mehr auf das Land und auf einen neuen Bund. Diese Worte sprechen aber eine andere Sprache. Und hier wird der Landbesitz sehr eng verbunden mit dem Bund, den Gott mit dem Volk schließt, dass der Landesbesitz auch dazugehört. Und wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir Zeugen davon sind, dass es geschieht. Das hat die Geschichte noch nie sowas sichtbar werden lassen, dass nach 2000 Jahren fast der Vertreibung und der nicht dazu wohnende Volk auf einmal das Land zurückbekommt und sich das auch vor unseren Augen verwirklicht. Und dieses Wort, glaube ich, sagt das nochmal sehr deutlich, dass es auch um das Land geht. Hier kommen wir jetzt zu Vers 6 und 7. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Irgendwie hat mich der russische Text hier ein bisschen in die Irre geführt. Ich weiß nicht, wer von uns kennt dieses Bibelwort auswendig in Russisch? Ja, das ist ein anderer Sinn. Ihr, die ihr vom Herrn erinnert, so steht das im Russischen. Напоминающие о Господе. Und hier steht das, ihr, die ihr den Herrn erinnert. Und ich habe mir das noch mal durchgelesen und mir war das so aus dem Russischen bekannt und dachte immer, dass diese Wächter auf der Mauer alle Menschen daran erinnern sollen, dass sie an Gott glauben sollen. Aber hier steht das wörtlich, Gott sagt, ich werde Wächter bestellen und das sind die betenden Menschen. Und die sollen ihn daran erinnern, was er versprochen hat. Es ist das Geheimnis des Gebets. Das ist ja auch, glaube ich, was irgendwann ein gläubiger Mensch sich diese Frage stellt. Was ist das? Gebet hat viele Seiten, wir werden das jetzt auch nicht ganz entschlüsseln, aber diese eine Seite ist hier sehr deutlich. Geschwister, es ist richtig, es ist biblisch, es ist gut, wenn wir Gott daran erinnern, was er versprochen hat. Das will er so. Und er ehrt uns damit und er nimmt uns damit mit in sein Werk. So hat es Karl Barth mal gesagt, dass er das so versteht. Beten heißt, tätig Anteil zu nehmen an der Geschichte Gottes mit den Menschen. Er nimmt uns mit und sagt, kannst Anteil haben an mein Werk. Erinnere mich daran, was ich versprochen habe. Sag das immer wieder. Erinnert mich Tag und Nacht. Und es gibt ja eine Bewegung, auch eine christliche Bewegung, die nennen sich gerade so Wächter Jerusalems und die teilen sich dann den Dienst so auf, dass das wirklich Tag und Nacht geschieht, dass da immer jemand betet, dass das die Zeiten aufgeteilt werden und dass sie sagen, diesen Wächterdienst für Jerusalem wollen wir wörtlich machen und wollen das wörtlich so tun. Es ist auch in der Praxis des Judentums, jetzt spreche ich nicht vom messianischen Judentum, sondern von dem orthodoxen Judentum, da gibt es ein Gebet. Sie nennen das so das Gebet, weil das so ein zentrales Gebet ist. Und man sagt, das stammt so schon so von der Zeit ungefähr nach Nehemia. Dann ist dieses Gebet mal formuliert worden. Weil bis dahin galt in der jüdischen Glaubenserfahrung Folgendes. Sie sagten, ein Gebet muss man keinem vorgeben. Jeder betet nach seiner Weisheit, nach seinem Wissen, und nach seiner Erkenntnis, so wie er ist, so kann er zu Gott beten. Und mit der babylonischen Gefangenschaft, dann haben die Verantwortlichen gesagt, wir glauben, das ist jetzt anders, wir haben zu viele Einflüsse von anderen Völkern, wir haben nicht mehr diese Ausrichtung auf unseren lebendigen Gott, unsere Menschen sind viel zu viel mit Abgötterei, mit verschiedenen Philosophien in Berührung gekommen. Wir müssen jetzt Gebete vorformulieren, neben den freien Gebeten. Und dann wurde dieses Gebet mit den 18 Segnungen formuliert. Und das Gebet nennt sich Amida und wird dreimal täglich gebeten. Da sind 18 Segenssprüche drin. Und eins davon ist, das steht so in der Mitte, weil das sozusagen der Schwerpunkt, der Höhepunkt ist, ist gerade das Gebet hier aus dem Jesaja. Und sie haben das so formuliert: Und nach Jerusalem, deiner Stadt, kehre in Barmherzigkeit zurück und throne in ihr, wie du es versprochen hast, und erbaue sie bald in unseren Tagen zum ewigen Bau und richte in ihr bald Davids Thron auf. Gelobet seist du, ewiger Erbauer Jerusalems. Gott vergisst das nicht, was er versprochen hat. Aber er wünscht sich Wächter, die ständig ihn daran erinnern. Als Teilhaber von dem großen Werk Gottes. Und so war mir das erstmal, dass ich das jetzt nochmal so genauer gelesen habe, und mir kam immer wieder der russische Text in Erinnerung. Und dann habe ich das dann nochmal nachgelesen. Sagt, habe ich das dann so falsch mir eingeprägt? Aber das steht da wirklich so. Напоминающие о Господе. Не умолкайте. Und so die Übersetzung, die Texte aus den verschiedenen Übersetzungen geben das aber immer wieder so her, die ihr den Herrn erinnert, schweiget nicht. Wenn wir im Gebet etwas bitten, dann hat das immer was mit Erinnern zu tun. Denn alles, was Gott erfüllt, ist schon in seiner Vorsehung und in seiner Allmacht verheißen. Es ist verbunden mit dem, was Gott, wer Gott ist und was er versprochen hat. Immer wieder kehren wir auch mit Freude deswegen und mit Freiheit Gott an seine Verheißungen erinnern. Das will er, dass wir in diesem Vertrauen so zu ihm kommen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, schweiget nicht. Wir lesen jetzt die Verse 9. Oder als Überschrift für 8 bis 12. Hier werden die Verheißungen erwähnt, die noch nicht erfüllt sind. Vers 8. Der Herr hat geschworen bei seinem rechten und bei seinem starken Arm: Wenn ich jemals deinen Feinden dein Korn zur Speise gebe, und wenn Söhne der Fremden dein Moos trinken werden, für den du dich abgemüht hast, sondern die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn loben, und die ihm einbringen, sollen ihn auch trinken und in den Vorhöfen meines Heiligtums. Zieht hindurch durch die Tore, bereitet den Weg des Volkes, bannt die Straße, reinigt sie von Steinen, richtet ein Feldzeichen auf über den Völkern. Siehe, der Herr lässt es hören bis ans Ende der Erde hin. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlöst des Herrn. Und dich wird man nennen, die Gesuchte, die nie mehr verlassene Stadt. Das ist die Verheißung für Jerusalem. Gott schwört hier, dass er Israel von seinen Feinden völlig erretten wird. Denn der Verlust der Ernte, der landwirtschaftliche Güter, wir kennen diese Redewendung in der Bibel, glaube ich, gut, dass immer wieder du wirst sehen und nicht ernten können. Ein Fremder wird das tun. Das galt als Strafe, als Fluch. Das war nicht Segen. Immer wieder wird hier in den Schriften der Propheten daran erinnert und wahrscheinlich gegründet so auf die angedrohte Strafe, die Gott so auch ausgesprochen hat mit den Worten von Mose, 5. Mose 28, ein langes Kapitel mit Segnungen, die folgen werden beim Gehorsam und Strafe bei der Nicht-Einhaltung der Rechtsordnungen Gottes. Dann wird der Feind dich erobern. Und so wird dieser Fluch als Fluch bezeichnet. Gerade dieser Umstand, das, was Gott hier sagt, das wird nicht mehr geschehen, dass Fremde deine Ernte abernten werden und den Moos, das heißt die Frucht von dem Wein, die du schon eingesammelt hast, werden andere trinken. So war das damals angedroht, aber das sagt er, wird nicht mehr so sein. Es ist Schutz, auch gerade im Verlust der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Dieses Bild wird immer wieder gebraucht, weil wir haben in der Zeit der Richter das gesehen. Was machten die Philister? Wenn die Ernte reif war, dann kamen sie und raubten. Und das war immer wieder der Kampf damals. Aber so war ja es dann auch gesagt. Es wird geschehen, das ist jetzt 5. Mose 28. Wenn du die Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all meine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes. Und hier kommen viele Einzelheiten. Und auch immer wieder gerade sagt der Herr, und wie ich Ägypten geschlagen habe, so wird man dich dann schlagen. Die Frucht deines Ackers und all dein Erworbenes wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst, und du wirst nur unterdrückt und zerschlagen sein alle Tage. Vers 33. Und auf diesem Fluchen kommt dieses Segenversprechen, dass das nicht mehr so sein wird. Und ich glaube, wir haben es bestimmt schon mal gelesen und darauf Acht gegeben, dass in der neutestamentlichen Gemeinde diese Ordnung gar nicht mehr als Fluch angesehen wurde, sondern mit großer Freude betont wurde. Einer hat gepflanzt und der andere hat geerntet und allen haben sich gefreut. Ja, das wurde auf einmal umgewandelt, weil das Herz umgewandelt ist. Und so wird hier auch immer wieder daran erinnert. Das hat Jesus schon mal aufgegriffen in Johannes Kapitel 4. Da lesen Sie folgende Worte. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Es ist ein anderer Zugang auf einmal zu den geistlichen Gütern. Dieses, der das sät und der da erntet, der behält es für sich. Es war auf einmal im geistlichen Leben, wollte der Herr Jesus den Jüngern das beibringen. Sollt ihr nicht so denken, sollt ihr euch immer mitfreuen, wenn Segen entsteht, Geschwister, das bewahrt uns so viel von Neid, von unnötigen Vergleiche mit ganz großer Überzeugung und Freude, sage ich das immer, jeden jungen Mitarbeiter. Freut euch über die Erfolge der anderen. Übt euch daran zu freuen, denn das ist der Geist des Neuen Testaments. Und der Herr Jesus hat hier so gesagt, denn herein ist der Spruch wahr, und jetzt kommt das, ein anderer ist es, der da sät, und ein anderer, der da erntet. Das, was früher als Fluch anerkannt wurde, ist im neutestamentlichen Reich Gottes ein Segensgebiet. Die freuen sich auf einmal alle, ob sie die Ernte einsammeln oder andere. Sie freuen sich über die Ernte. Und dann sagt er den Jüngern, ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Und ist nicht ein Machtkampf entstanden, sondern Freude. Wir wollen diese Segnung des Neuen Testaments immer wieder hochhalten, das schätzen, dass es so ist, und uns auch geistlich hier üben lassen, dass wir hier eine Haltung haben in unserem Herzen im Sinne von Jesus Christus, dass er den Jüngern das hier schon am Anfang seines Dienstes gesagt hat, so werden wir das Reich Gottes jetzt bauen, mit einer Freude für alle. Und das hat der Paulus gut verstanden, als er sagt, Apollos hat gegossen, ich habe gesät, irgendwer hat geerntet, aber wer ist Apollos, wer ist Paulus? Es ist doch alles der Herr, der das tut. Und deswegen ist das eine gemeinsame Freude über die Ernte. Aber für das Volk Israel ist es hier nochmal zurück, war das immer das Zeichen des Gerichts, dass sie selber nicht das ernten können, was sie gesät haben, Fremdes genommen haben. Und das verspricht der Herr hier. Es wird nicht mehr so sein. Und wenn wir die Texte davor gelesen haben oder uns erinnern, dann war ja da noch viel mehr, dass jetzt auch andere Völker ihre Gaben bringen werden nach Jerusalem. Nicht, dass sie davon noch was zehren. Und sie werden das bringen in mein Heiligtum. Einige meinen, das ist hier auch nochmal ein Hinweis, dass es wirklich den dritten Tempel geben wird. Dass man ihn bauen wird. Und es gibt ja viel mehr Hinweise noch. Aber auch hier wird jetzt wieder von dem Heiligtum in Jerusalem gesprochen, dass er bis jetzt baulich noch nicht errichtet ist. Ja, wir sollen zum Volk sagen, zieh hindurch, macht die Tore weit, nimmt die Steine weg. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass diese Rückkehr im Glauben für das Volk Israel eine Rückkehr sein wird ohne Hindernisse, ohne irgendwelche Beschwernisse, sondern es ist eine unbeschwerliche, freudige Einkehr in den Ort ihres Daseins, in den Ort, wo Gott sagt, da wohnt mein Name, da werde ich sein. Und warum? Weil das Jesus ist, der da kommt. Das ist der kommende Messias. Der richtet ja dieses Reich auf. Und er wird auch sagen können, lass das erschallen bis ans Ende der Erde, als die entferntesten Teile der Erde sollen es wissen, die auch im entferntesten von Jerusalem weg sind. Der Name wird sein, nicht mehr Verstoßene, sondern die Erlösten des Herrn. Schwester, lass uns das hier auch geistlich noch einmal verstehen. Das ist wirklich ein Evangelium im Alten Testament. Das sind nicht die, die sich gut benommen haben. Das sind begnadete Menschen, die Gott wiederhergestellt hat. Und es geht um die Ehre seines Namens. Und das sind die Erlösten des Herrn, nicht die immer alles richtig gemacht haben. Es ist Gnade, die Gott hier wieder betont und auch sichtbar werden lässt. Und das wollen wir auch immer wieder sagen. Wer sind das? Es sind die Gesuchte. Wer hat sie gesucht? Gott hat sie gesucht. Gott hat dich gesucht, hat mich gesucht. Wir sind Gesuchte des Herrn und deswegen Nemet ist die Worte bei der Feier des Abendmahls, sollen wir immer so verstehen. Wir sind eingeladen von Jesus. Wir kommen nicht mit dem Ausweis, hier ist der Gerechte, der das richtig gemacht hat, sondern wir kommen mit der Einladung, wir sind eingeladen von dem Messias, von dem, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. So kommen wir, dankend, anbetend und mit dem großen Wunsch des Herzens, auch dem Herrn würdig zu leben. Gott hat beschlossen, alles wiederherzustellen. Kapitel 62 ist noch einmal in ein paar Details eingegangen und wünscht sich, dass wir nicht aufhören, ihn daran zu erinnern, was er versprochen hat. Welcher großer Freimut zum Beten. Es wird nicht zu viel. Gott wird es gerne annehmen. Und wir sollen und können immer wieder das tun. Tag und Nacht, sagt er, will ich Wächter haben, die mich daran erinnern, bis es vollendet ist. Und heute ist es noch nicht vollendet. Das Evangelium hat einige geistliche Gesetze, Geschwister. Und das ist so gut, dass Gott uns da den Zugang schenkt durch den Heiligen Geist zu diesem Reichtum. Das ist ja nicht menschliches Herz, kann das gar nicht. Denkt immer anders. Denkt immer von sich aus, um sich, das Ich. Und das Evangelium macht frei davon. Wir wollen unserem Herrn anbeten, dass er diese Dinge, Wege und diesen Plan vor Augen hat, versprochen hat und ihn tun wird. Amen. Ich werde noch beten. Wir beten, unser Vater im Himmel. Du bist der Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, uns Menschen, den ewigen Plan, das ewige Wort, das Fleisch gewordene Wort. Wir können nur staunen darüber und wollen jetzt mit den Worten des Danks dich anbeten, dass wir Gerufene sind, dass du wiederherstellst. Auch alle Sünden, die wir tun, dass du sie vergibst und dass du deinen Namen ein ewiges Denkmal in Jesus Christus gesetzt hast, als den ewigen Sohn Gottes, dass du dein Volk, auch Israel, versprochen hast, wiederherzustellen. Und wir wollen auch in dieses Gebet mit einsteigen, dass du Jerusalem segnest, dass du in Jerusalem wohnst, dass du Jerusalem wiederherstellst, dass du dein Volk zu der Ehre bringst, damit es deinen Namen groß macht. Amen.